Winter im Sommer, Frühling im Herbst, so heißt die Autobiografie von Herrn Gauck. Die Zeit nennt dieses Buch eine Art Freiheitslehre. Dies ist richtig, zumal im Blick auf eine Generation, die die Unfreiheit nicht kennengelernt hat und darum die Freiheit oft nicht zu schätzen weiß. Kurz vor Weihnachten habe ich diesen Ausschnitt gelesen, den er jetzt auch gelesen hat, und mir hat es wirklich die Stimme verschlagen, sozusagen. Sicher wäre ein Mensch, der solche Ohnmachtserfahrung gemacht hat, ein guter Bundespräsident.
Oh, sehr gut.
Und ihn hat diese Aufgabe offensichtlich sehr gereizt. Nun, es kam anders. Dass dies auch sein Gutes hat, erleben wir alle heute Abend. Denn die Bodyguards, die er mitgebracht hätte, hätten gar nicht hier reingepasst. Darum freuen Sie sich mit mir, dass wir heute den besten Gesprächspartner zum Thema Macht und Ohnmacht haben, den man sich nur wünschen kann. Herzlich willkommen nochmal, Dr. Joachim Gauck.
Ganz gut reinsprechen ins Mikro. Das ist ja nicht.
Wenn Sie ihn je nicht gut verstehen, Sie dürfen mit den Armen wedeln. Wir haben letztes Mal gehabt, dass hinterher Leute gesagt haben, der Herr Zichowitz hat wunderbar gesprochen, aber ich habe ihn so schlecht verstanden. Bitte, wedeln Sie dann und irgendjemand sieht es da oben vor allen Dingen und dreht auf. Wir haben es gehört, Herr Gauck, diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit, die Sie uns in den Ausschnitten beschrieben haben. Was war in diesem Leben in Ohnmacht im Alltag, nicht in solchen Extremsituationen wie dem Abschied von den Söhnen, im Alltag das Schlimmste?
Naja, dieses völlige Fehlen einer Perspektive, dass Menschen praktisch, wenn sie Freiheit gesagt haben oder Freiheit wollten, dass die Freiheit eigentlich im Exil war, in ihrer Sehnsucht. Oder dass sie in allerengstem privaten Bereich irgendwie gelebt werden musste. Oder Recht, dass es kein Recht gibt. Von Gerechtigkeit wollen wir gar nicht reden. Gerechtigkeit herzustellen ist ein politisches Programm, das Politiker überfordert. Aber unsere Ordnungen müssen eine Beziehung zum Recht haben, zur Gerechtigkeit haben. Es muss also ein Rechtsstaat her. Viele finden den Rechtsstaat peinlich, weil manchmal die falschen Recht bekommen. Aber in Diktaturen ist das Recht in der Hand der Macht. Und das ist eben nochmal, das verstärkt die Ohnmacht. Und so gibt es ganz verschiedene Lebensabschnitte, wo du die Ohnmacht in unterschiedlicher Weise spürst. Ich habe vorhin andeutungsweise gesagt, dass meine Kinder nicht Abitur machen konnten. Ja, sie erleben da ein Stück Ohnmacht. Sie könnten natürlich auch Abitur machen, aber dann müssen sie sich anpassen. Aber das wollten sie nun mal nicht, sondern sie wollten einen Weg gehen, der gerade war, und haben gesagt, nein, wir werden dort nicht Mitglied, und dafür muss man dann zahlen. Man kann dann ja auch leben, aber so geht es überall. Ich erzähle in diesem Buch von meinem Bruder Eckert, ich komme aus einer Seemannsfamilie, der geht auch zur See, Schlosser, dann wird er Ingenieur, und dann möchte er gerne, weil er die Patente hat, die dazu erforderlich sind, Chef werden, also Chief nennt man das, den Chefingenieur an Bord. Und dann steht er irgendwann vor einem Typ, der hat was zu sagen, also ein Personalchef, das heißt dort Kaderchef. Und ist er schon in der Partei? Nein, sagt mein Bruder, dafür fühlt er sich ja noch nicht reif genug. Ne? Und dann sagt der andere, naja, das ist ja gut, dann hast du ja auch nicht die Reife an Bord, eine Führungsaufgabe zu übernehmen. Ja, so ist das. Ja. Dann kann er sich überlegen, geht er nur rein oder nicht. Mein Bruder ging raus, machte die Tür von draußen zu, der wurde kein Chief. Ne? 2 Jahre später darf er nicht mal mehr zur See fahren, muss an Land bleiben. Ne? Das Ganze muss man sich jetzt mal übertragen, wie das wäre, wenn hier der Daimler zu einem Kombinat Kraftverkehr würde. Ja? Und überall würden Typen stehen, die dann den Aufstieg regulieren würden, ja? Nach Zugehörigkeit zu einer bestimmten Partei. Ne? Man kann nun über den Westen manches Schlimme sagen, aber sowas gibt es da nicht. Und es gibt immerhin diese Herrschaft des Rechtes, die uns, gerade wenn wir schwach sind, die uns doch so eine gewisse Stütze gibt. Oder wir zum Beispiel, da denkt keiner drüber nach. Wir haben diese Grundrechte in unserer Verfassung und wir haben eine Instanz, die aufpasst, dass wenn einer uns die Rechte nimmt, dass wir sie kriegen. Das ist das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und kein Mensch macht sich darüber Gedanken, was für ein ungeheurer Fortschritt es ist, dass wir so eine Instanz haben, nicht? Deshalb ist mir das Gejammer über dieses oder jenes in der Politik auch mal ein bisschen heftig. Und deshalb auch immer meine Spiegelung der Wirklichkeit, die es hier gibt, noch mal vor dem Hintergrund von Diktaturerfahrung. Wenn ich selber keine Diktaturerfahrung hätte, wäre ich vielleicht auch kritischer und würde hier andauernd sagen, das ist ja alles schrecklich, das ist ja zum Untergang verurteilt. Das ist es nicht. Wir haben erlebt, dass eben eine Zeit der absoluten Ohnmacht der vielen und der Übermacht der wenigen, die in einem Sechstel der Erde war, dass das gebrochen ist. Und und diese Kriegsdrohung, die damit verbunden war, mit diesem Potenzial. Die Kommunisten sind ja nur, wenn sie nicht an der Macht sind, lieb und gut. Ja? Wenn sie an der Macht sind, kennen sie weder Menschenrechte noch Bürgerrechte noch Gewerkschaften noch die Herrschaft des Rechts. Noch sind sie friedfertig. Ja? All das haben wir ja als unglaubliche Bedrohung gehabt. Und das war einfach großartig, dass wir dann auch in unseren Kirchen oder in unseren Freundeskreisen, sagen wir, unsere Liebe zur Freiheit oder diese andere Kultur der Unterdrückten gepflegt haben. Ja, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das habe ich 100-mal gelesen, als ich früher Pfarrer war. Und irgendwann habe ich es erlebt, ja, also politisch erlebt. Es gibt auch Menschen, die sind im Grunde immer ohne Einfluss, aber sie sind, weil sie so wunderbare Menschen sind, sie sind starke Menschen, die andere stützen und tragen können. Aber dieses, dass Schwache auch politisch sich wandeln können, ermächtigen, zu Bürgern werden und dann handeln können und Werte wieder ins Leben rufen, die schon ausgerottet schienen, das alles haben wir erlebt in Europa. Und deshalb habe ich auch manchmal Sorge, dass dieses Land sich in die Angst verliebt. In die Angst verliebt. Ich könnte die Ängste jetzt aufzählen, die uns in den letzten 20 Jahren heimgesucht haben. Ja? Würde alles vorkommen, BSE, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Kampfhunde, Atom, Fukushima in der Rhein-Main-Ebene, alles würde vorkommen. Ja? Und wir spüren dabei ein Übergewicht unserer Angst und Sorge, und ein mangelndes Zutrauen zu uns selber. Und das würde ich nicht gerne pflegen. Und das würde ich auch einem Pfarrer, der das immer wieder mit Recht betont, ja, diese Gegensätze, hier die Verkündigung und da die Politik, würde ich auch sagen, treib's nicht so weit, dass du die Leute entmutigst, dass sie sich nur noch als Opfer von übermächtigen Verhältnissen fühlen. Die Verhältnisse sind noch nicht übermächtig. Ja? Wir können da was tun.
Sie merken, er ist Pfarrer.
Er war
Pfarrer. Ja, ist mein Leben. Gelegentlich hake ich dann aber auch gerne mal ein, damit wir auch bei Punkten vorbeikommen, die ich gerne besprechen möchte noch. Erstens mal, ist es so gut oder sollen wir auch das andere Mikrofon zugreifen? Ist gut? Also Sie geben aber ein bisschen Gas, glaube ich. Vor allem die vorne sitzen, werden nicht von der Seite noch extra Bescheid. Die sind auf Ihre Stimme extra angewiesen. Okay. Das habe ich gesehen. Also, jetzt haben Sie gesprochen davon, wie das aufgebrochen ist am Schluss. Aber wer es mal erlebt hat, hat, glaube ich, erlebt, dass die interessantesten vielleicht sogar Aufbrüche ja in der ganzen Zeit der Ohnmacht stattgefunden hat. Die Menschen haben ja auch zu Zeiten, wo nicht alle auf den Straßen waren, Widerstand geleistet, sind aufgestanden. Václav Havel schildert es ganz wunderschön, wie das geht. Er schreibt, wenn ein einziger Spieler die Spielregeln verletzt und dies somit als Spiel entlarvt, kommt plötzlich alles in ein anderes Licht und der ganze Schleier der Lüge fängt an, unaufhaltsam in kleine Fetzen zu fallen. Sie beschreiben ja auf der einen Seite, wie die Menschen sich in der Ohnmacht eingerichtet haben. Auf der anderen Seite sagt Václav Havel, die Macht der Mächtigen ist die Ohnmacht der Ohnmächtigen, die sich damit abfinden und nicht es schaffen, in solchen kleinen Sekunden das Spiel als Spiel zu entlarven. Haben Sie auch in den Zeiten der normalen Diktatur, nicht des Aufbruchs, solche mächtigen Augenblicke der Ohnmächtigen erlebt, die einfach wert wären, auch gehört und gedankt daran zu denken?
Es ist... Wir müssen jetzt unterscheiden zwischen einer inneren Freiheit, die Einzelne oder Gruppen sich erkämpfen können, und der Freiheit, die wir politisch als Gesellschaftsordnung gestalten können. Und das Interessante ist nun, und Darauf hat Havel und andere immer wieder hingewiesen, es lohnt sich, in der Wahrheit zu leben, auch wenn wir damit noch nicht die ganze Gesellschaft umgestalten können. Und deshalb sind für mich also solche Menschen, die zum Beispiel, wir lebten in der kommunistischen DDR, ja in einer äußerst militaristischen Gesellschaft. Das kann sich hier überhaupt keiner vorstellen. Unsere ganzen Friedensfreunde, die es hier gegeben hat, die haben keine Ahnung, wie militaristisch es im Kommunismus zuging, unter anderem mit Schulunterricht, ab 10. Klasse Wehrkundeunterricht, Schießen lernen für die Jungs und für die Mädchen, Sanitäterin werden und ähnliche Dinge. Also dieser Militarismus war ungeheuerlich. Und dann gibt es plötzlich junge Männer, die sagen, wir machen das nicht mit, wir werden Bausoldat. Das heißt, sie mussten dann einrücken zur Armee, aber haben keine Waffe angefasst. Das haben die Kirchen dann ausgehandelt mit dem Staat nach vielen, vielen Verhandlungen. Diese Jungs, die konnten aber vergessen, jemals studieren zu wollen. Das war praktisch dann gegessen. Und dann gab es welche, die sind nicht mal dorthin gegangen, sondern die waren Totalverweigerer und haben gesagt, in dieser Armee dienen wir auch überhaupt nicht, auch nicht als Bausoldaten, sondern wir lassen uns lieber einsperren. So ähnlich wie die Zeugen Jehovas das in vielen Epochen der Geschichte gemacht
haben. Wir hatten hier jemand, Rainer Eppelmann, ihm ging es genauso, er war im Gefängnis.
Und Rainer gehört zu denen. Genau. Und solche Leute dann zu entdecken in einer Gesellschaft, die geben einem ein ganz wichtiges Signal und das lautet, wir haben immer eine Wahl. Wir haben nicht jede Wahl, also wir können zum Beispiel nicht unsere Regierung wählen, aber ich kann mich entscheiden, ob ich verrate oder nicht verrate. Ob ich zur Armee gehe oder nicht, ob ich in die Partei eintrete oder nicht. Wenn ich in der Partei bin und zu schwach, kann ich immer noch versuchen, ein anständiger Lehrer zu sein, der die Kinder nicht triezt und niedermacht. Und ich kann ein Genosse sein, dem nur praktisch der Parteiauftrag wichtig ist, die Menschen egal. Also du hast so eine gestufte Skala von Möglichkeiten. Und die Menschen, die sich dann eine Lebensform erarbeiten, die uns einfach überzeugt, weil sie die Wahrheit lieben oder weil sie die Menschen lieben oder weil sie das Recht lieben und die anderen beistehen in der Not, das sind praktisch diese kleinen Aufbrüche. Und damit trainieren wir auch diese Haltung, ich bin etwas wert, ich muss nicht mitlaufen, wo alle hinlaufen. Es gibt nämlich so eine Tendenz, die gibt es immer, auch in der Freiheit, aber erst recht in der Diktatur, wir machen das, was alle machen, das kann ja nicht falsch sein. Also Erich Fromm nennt das Flucht in die Konformität. Ja, das ist so eine gefährliche Flucht. Und da ist es ein Schatz, wenn eben im Raum der Kirche oder bei Künstlern oder in kleinen Freundeskreisen diese Autonomie wächst. Es sollte sich später zeigen, dass diese kleinen Inseln autonomer und handlungsfähiger Menschen von einer unglaublichen Bedeutung waren. Ja. Das hätten die Tschechen nicht gedacht. Den Havel haben sie eingeknastet noch und nöcher. Und sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie ihn nicht kaputt kriegen. Aber sie haben ihn nicht kaputt gekriegt. Und das sagen wir, obwohl wir wissen, wie viele von Diktatoren kaputt gemacht werden und kaputt gemacht wurden. Und umso bewundernswerter ist es, dass es immer wieder, es ist egal, welche Diktatur ist und welche Bedrohung ist, es gibt immer diese Kraft in uns, dass wir nicht die da oben, sagen wir mal, für die letzte Instanz halten. Und deshalb ist für mich auch der Glaube so wichtig geworden. Es ist, wenn du einen Glauben hast, der dir so etwas wie einen Kern gibt, ja, wo dein Herz dran hängt, dann bist du nicht so ängstlich und denkst immer, ja, aber wenn ich jetzt den Herren der Welt nicht Tribut zolle, was soll dann mit dir geschehen? Ja, was soll geschehen? Du wirst in die Hände Gottes fallen, das wird geschehen. Und du musst natürlich dann auch unter Umständen in Kauf nehmen, dass du nicht aufsteigst. Ne? Naja, also das sind eben die Dinge in der Diktatur, die wir uns gelegentlich, auch wenn wir es nicht erlebt haben, vorstellen müssen, damit wir nicht so tun, als lebten wir in der schlechtesten und aussichtslosesten Welt, die es hier je gegeben hat. Und diesen Eindruck habe ich manchmal bei unseren Klageliturgien.
Jetzt haben Sie ja die... Jetzt haben Sie ja diese Welt erlebt und dann nochmal eine völlig neue Lebensphase, die sich keiner vorstellen kann, dass das plötzlich mal eine fast Lebensaufgabe werden kann. das aufzuarbeiten, was da geschehen ist, zumindest was mit der Stasi zu tun hat. Sie haben am Anfang gesagt, Sie haben den Umfang und die Bedeutung dieser bösen Hinterlassenschaft überhaupt nicht geahnt. Irgendwann wusste man, es sind 204 Kilometer plus minus Akten, also das ist der Umfang. Aber die Bedeutung, wie haben Sie die Bedeutung dieser Arbeit, die ja immer noch weitergeht, Gott sei Dank, auch wenn Sie mit Ihrem jetzigen Nachfolger nicht in allen Fragen einer Meinung sind, aber wie haben Sie diese Bedeutung damals gesehen und wie sehen Sie sie heute?
Also mit meinem Nachfolger Roland Jahn bin ich in den allermeisten Fragen, die zur Sache Aufarbeitung der Vergangenheit zu klären sind, einig. Und dies, wie ich das damals gesehen habe, ja, im Grunde genommen war das eine Art Ausgleich, der da geschehen sollte. Unsere Absicht war es, wenn ich uns sage, meine ich diejenigen, die die politische Wende, den Umbruch organisiert haben, die haben gesagt, diese Stadtsicherheit, das ist ihr Machtinstrument, ihr Angstapparat. Und die Akten, die sie angelegt haben, enthalten ihr Herrschaftswissen. Sie wussten ja Dinge über uns, die wir selber schon vergessen hatten oder gar nicht wussten. Sie hatten Briefe weggenommen oder kopiert, sie hatten unsere Telefonate abgehört und bei dem Dichter Rainer Kunze hatten sie beim Nachbarn sogar ein Loch, die Nachbarin hatte erlaubt, dass man eine Wanze ins Schlafzimmer der Kunzes brachte, weil das offensichtlich für, zur Erringung des Sieges des Sozialismus wichtig war, zu wissen, was im Schlafzimmer von Kunzes passierte. Also das alles zeigt eben eine unglaubliche Arroganz der Macht. Und in einer Diktatur gibt es nun nicht, Arroganz der Macht gibt es immer, weil Macht wird ja nicht nur von Engeln ausgeübt, die wir nur alle täglich lesen und erfahren können, sondern Macht wird von normalen Menschen ausgeübt. Und normale Menschen können abheben und arrogant werden. Aber hier haben wir eine freie Medienlandschaft und wir haben freie Bürger, die darüber immer und immerfort berichten können und sagen, was ist das jetzt schon wieder? Ist das noch normal oder ist das schon Missbrauch? Und in der Diktatur hast du diese Medienwelt überhaupt nicht, sondern die Medien sind in der Hand der Mächtigen. Und das ist natürlich total anders. Und deshalb fehlt denen, die unterdrückt sind, denen fehlt nachher irgendwie Beistand. Das Recht ist kein Beistand, es ist in der Hand der Macht. Die Medien sind kein Beistand, sie sind in der Hand der Macht. Dann verteilt die Macht Wohltaten. Wenn du aufsteigen willst, musst du schön gehorsam sein. Und das lehrt uns, dass wir darauf achten müssen, egal ob in einer Diktatur oder in einer Demokratie, dass wir eigene Maßstäbe haben, um, wenn die Macht abhebt, eben eine eigene Form der Demokratie zu entwickeln. Wir wollen, dass unsere Politiker und unsere Parteien glaubwürdig sind. Und das können wir von ihnen einfordern. Und deshalb helfen uns die Werte. Und was wir in unseren Kirchen machen können, für unsere Gesellschaft, ist nicht, dass wir denen immer vortragen, wir hätten ein besseres Gesellschaftsmodell. Das haben wir nicht. Wir irren gemeinsam. Die einen irren ein bisschen döller, die anderen ein bisschen weniger. Aber was wir hier erfahren können, ist, dass unsere Seelen und unser Wille und unsere Haltungen sich Veränderung erlauben, dass wir glauben können, dass die engen Horizonte, die ich als Politiker mir nur setzen kann, ich weiß das Ziel der Geschichte nicht. Und Politiker, die behaupten, sie wissen es, die lügen. Ja? Sondern, dass meine Visionen, die Sie vorhin angemahnt haben, mir erlauben, mich zu öffnen für Teile der Welt, wo wir unbedingt hinschauen müssen. Aber ich weiß nicht, ich habe durch dieses Hoffen auf eine gerechte Welt Gottes, dadurch habe ich noch nicht das Konzept, um zu sagen, diese Gesellschaftsordnung ist die richtige und das ist die falsche. Das sind wir noch nicht. Ich habe eine Zeit erlebt, als in evangelischen Kirchen modern war, zu sagen, das Evangelium ist dichter am Sozialismus als am Kapitalismus. Man hat damit die ganze freie Welt unter das Rubrum Kapitalismus gestellt. Die ganzen Demokratien, die es gibt im Norden, in der Mitte und überall in Europa, waren damit mit einem nicht guten Wort belegt. Und Sozialismus, das hat man so aus der Luft gegriffen. Man nahm nicht den realen Sozialismus, sondern man tat so, als habe man aufgrund der Einsichten in die Prophetie des Reiches Gottes, als habe man ein besonderes Wissen um Politikziele und dort müsse man hin. Und das ist eine Versuchung. Das ist nicht wirklich Folgen, das Befolgen einer Vision. Deshalb bin ich so skeptisch, ja? Weil man sich als Politiker sehr leicht auf die letzten Dinge berufen kann. Wir meinen aber das Gute. Und während der ganzen Zeit, wo Sie das Gute meinen, machen Sie das sehr Schlechte. Ja? Und da stimmt irgendetwas nicht. Und deshalb brauchen wir aus den Visionen, die unser Glaube uns bietet, wir brauchen die Kraft, die daraus kommt. Nein, wir geben uns nicht zufrieden. Also, ich würde mal so sagen, diese Visionen verwandeln stärker unsere Haltungen. Ja, sie laden uns ein zu Liebe und Solidarität, als unser Wissen über politische und ökonomische Zusammenhänge. Und dieser Unterschied geht manchmal in unseren Predigten so ein bisschen durcheinander. Und erlauben Sie, ich bin nun so alt, dass ich das mal hier in diesem Raum sage, obwohl Sie vielleicht was ganz anderes hören möchten.
Na. Ich wollte ganz bestimmt nichts anderes hören. Ich hatte nur gedacht, dass Sie mehr auf meine Frage antworten.
Ja.
Aber das war ein Irrtum meinerseits. Der sei Ihnen aber gerne zugestanden, weil Sie sollen sich ja hier wohlfühlen und das sagen, was Ihnen auf der Seele brennt, und wir nehmen es Ihnen gerne ab. Jetzt haben wir ja ständig die Diskussion über die Machtversessenheit. Wollen wir jetzt vielleicht mal nicht vertiefen. Das andere war die Machtvergessenheit. Da können Sie vielleicht auch auf eine Frage von mir anspringen. Gibt es vielleicht doch auch, wo Sie die Sache etwas kritisch sehen, wo Sie sagen, unsere Politiker gestalten nicht so, wie sie könnten. Sie sagen wirklich immer nur, ja, aber wo sehen Sie eine Machtvergessenheit bei den, im Augenblick, müssen keine Namen nennen, aber bei den Politikern, wie wir sie in unserem System im Augenblick erleben?
Ja, das gibt's leider in allen Parteien. Und zwar, ich nenne mal ein Beispiel, das mir nicht gefällt. Und das ist immer dann, wenn Politik auf aktuelle Ängste sehr schnell mit Programmen reagiert. Man verzichtet dann auf eine ausführliche Sachdebatte und geht auf die Ängste ein, die gerade in einer Gegend oder in einem Land dominant sind. Also bei uns in der Mitte Europas gibt es nun mal eine große Angst, dass die Energiegewinnung durch Atomkraft schädlich sei. In unseren Nachbarländern ist das zum Teil deutlich anders, aber hier ist es so. Und manchmal steigert sich diese Sorge zu übertriebenen Angstgefühlen. Und das haben wir auch erlebt durch Fukushima. Und dann entsteht eine ganz große Sorge und Bewegung und dann erlebt man plötzlich, wie die Politik darauf reagiert. Das finden einige toll und ich bin skeptisch. Ich hätte lieber eine ruhigere Debatte über die Sachgründe, warum es so ist, warum sehen das andere Europäer anders, ist es richtig? Und wenn es richtig ist, dann können wir es auch in Ruhe ausdiskutieren. Und das muss mich dann doch etwas besorgt machen, wenn eine Regierung mir erzählt, ein halbes Jahr zuvor, nein, unsere Meiler sind alle sicher, wir können da ruhig noch ein halbes Jahr länger mitarbeiten, ein bisschen Geld verdienen. Und ein halbes Jahr später reagieren sie dann eben mehr auf Ängste als auf Sachargumente. Und deshalb gibt es manchmal, auch in anderen Parteien, es ist genau so, dass, ich habe neulich in der Taz einen schönen Aufsatz gelesen von Isolde Charim, da fragt sie sich, warum gelten bei den Grünen manchmal mehr Angstnarrative als Hoffnungsnarrative? Und ist das ein gutes Zeichen für eine Partei oder ein schlechtes Zeichen? Das sind zum Beispiel Sorgen. Und bei anderen musst du ganz schlicht sagen, denen geht es ja nur um die blanke Macht. Wenn ich mir andere Länder in Europa anschaue, wir haben in Italien erlebt, dass jetzt gerade ein Ministerpräsident von hohem Unterhaltungswert zurücktreten musste. Ja, das war wirklich, also die Italiener haben gesagt, ja Gott, wir haben ja nichts so Dolles im Angebot, nehmen wir den mal, da langweilen wir uns wenigstens nicht mit. Und dann haben sie plötzlich gemerkt, nein, das war nicht verantwortungsbewusst. Das heißt, da ist ein anderes Element von Machtvergessenheit. Er soll die Finanzen in Ordnung bringen, er soll sein Land auf einen gesunden Weg führen. Es gibt alle möglichen Gründe, das zu tun. Und deshalb brauchen wir Politiker, und wir müssen es ihnen notfalls beibringen, die ihr Amt nicht wie einen Raub betrachten. Ja, das habe ich nun mal. Und nun bin ich 5 Jahre sicher oder 4 Jahre, je nachdem, wie lange es ist.
Jetzt sind Sie ja kein wirklicher Politiker.
Nee,
deswegen waren Sie auch so attraktiv als Bundespräsident. Ja. Sie beschreiben Ihren Rollenwechsel in die Politik als etwas, was ziemlich plötzlich kam. Der Sturm hatte mich mitgenommen. Da brach also wirklich ein Sturm heraus, der solche Menschen wie Sie plötzlich in die Politik brachte. Ist es nicht so, dass unser Problem hier ist, dass nur Leute in der Politik nach oben kommen, weil es hier ja keine Stürme gibt, die da jahrelang dran arbeiten? Und dass das eine bestimmte Sorte von Leuten dann ist, die nicht wirklich befriedigen. Ist das nicht aus Ihrer eigenen Erfahrung ein Problem unseres Systems?
Ja, das kann ein Problem sein. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht dauernd die Supermänner und Superfrauen da oben erwarten. Wissen Sie, wir sind eine Demokratie und keine Aristokratie. Aristokratie geht davon aus, die Besten sind oben. Und das wurde nachher erblich, die Besten zu sein. Das war natürlich Quatsch. Das haben die Leute auch gemerkt und dann war Schluss mit der Aristokratie. Jetzt ist ja aber Demokratie. Demokratie, das sind wir. Und in der Stadt Stuttgart hat man gute, lebende Beispiele dafür, dass die Bandbreite der Bürger, die wir alle repräsentieren, doch sehr erheblich ist. Also es geht von grenzdebil bis begnadet. Also das ist so unter den Menschen. Und deshalb ist zu erwarten, dass in der Politiker, sagen wir mal nun die äußersten Extreme vielleicht nicht, aber da kann sich eine ganz schöne Bandbreite abbilden. Und dann sehen wir wirklich Leute, die hinter der Macht herjagen, wie hinter einem Hirsch, den sie ja lange belauert haben und jetzt wollen sie ihn endlich abschießen. Diese Leute gibt es, das wissen wir. Aber wir werden sie abwählen. Es ist so in einer Stadt und in einem Land, sie werden abgewählt. Manchmal werden auch falsche Leute abgewählt. Ich habe mich zum Beispiel über dieses schöne Bundesland gewundert. Also mir gefiel der Herr Ministerpräsident Teufel zum Beispiel sehr gut. Ich fand das ein total ernstzunehmenden, verantwortungsbewussten Politiker. Plötzlich war er weg. Ja, weil, ja, also es ging dann irgendwie. Aber ich kann nun nicht sagen, dass das eine besondere Schikane war, sondern die Parteigremien haben das miteinander besprochen, haben das ausgehandelt. Er ist Teil des Spiels gewesen. Er muss damit rechnen, auch Mehrheiten zu verlieren. Das können wir dann bedauern. Wir können dann solche. Und manchmal sehen wir, dass die besonders schönen, die wir alle mögen, die schön aufsteigen, die so alternativ sind, ja, schöner Anzug, schönes Lächeln und so weiter, aus einer schönen Gegend kommen und plötzlich verheben die sich und heben auch ab. Ja, wupp. Ja, eben waren sie noch Kronprinz und jetzt müssen sie im Ausland nach Arbeit Ausschau halten. Ne? Also, das. Also diese Demokratie ist das Gelände, wo normale Menschen sehr komplizierte Dinge machen müssen. Und das hat man Angela Merkel nicht an der Wiege gesungen. Erstens, dass sie mal das größte Land Europas regiert, als Ossi schon gar nicht. Ne? Und zweitens, dass sie in diesen Auseinandersetzungen mit der Wirtschaft, in der Ökonomie, dass sie da standhält. Und ich weiß nicht, wir tun ja oft so, als wissen wir alles. Ich muss Ihnen sagen, weil wir vorhin auch das Thema mit den Finanzen hatten. Es ist wirklich äußerst komplex. Und wenn Sie hier bei dem nächsten mal Ökonomen einladen, und dann werden Sie erleben, der eine, wenn Sie unterschiedliche Meinungen einladen, also ich sage mal ein Beispiel, Ottmar Issing, großer Mann in der Wirtschaft, schreibt in der Frankfurter Allgemeinen einen langen Artikel, sehr besorgt. Dann hören Sie Norbert Walter, großer, wichtiger Mann in der Deutschen Bank gewesen, für Europa. Nein, wir wollen das Projekt nicht beerdigen. Wir haben die Vision Europa und es ist finanziell zu gestalten. Nun sind Sie Abgeordnete. Sie haben nicht Ökonomie studiert. Ja, wem folgen Sie jetzt? Also es ist dann wirklich furchtbar. Und die Politik muss ja noch Entscheidungen fällen, wenn sie nicht die letzte Sicherheit hat. Das ist ja der Unterschied. Wenn du Mathematiklehrer bist, dann kannst du genau sagen, ab wann dein Lösungsweg jetzt falsch ist. Ja? Die Gleichung wird nicht aufgehen. Du siehst es als Kundiger, das ist falsch, das ist nicht regelkonform. In der Politik musst du handlungsfähig bleiben, auch wenn du nicht die letzte Sicherheit hast, dass deine Vorstellung jetzt wirklich zielführend ist. Und von daher glaube ich, dass wir manchmal zu schnell enttäuscht sind. Aber ich will natürlich nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich will hier keine ruhigen Klopse, die auf dem Sofa sitzen und nur sagen, ja, Politik ist auch schwer, da kann man nichts machen. Also so nicht.
Gut, also was dann? Wir haben die eine Seite, die Macht haben, weil wir sie gewählt haben. Mhm. Und wir haben die anderen, die laut Aussage von Clemens Pratzler hier letztes Mal, die wirklich Mächtigen sind, das sind die Wähler und Wählerinnen. Was würden Sie denn wirklich, wir hören sehr gut, dass Sie unser System ziemlich positiv sehen.
Ja, sehr positiv.
Aber sogar sehr positiv. Mhm. Aber was würden Sie sich wünschen, was die, die die eigentliche Macht haben, noch mehr mit ihrer Macht anfangen, außer sie alle 4 Jahre mit ein paar Zwischenscheiben zwischendrin noch zu delegieren? Was wünschen Sie sich von den wahren Mächtigen des Landes?
Na, dass sie erklären, was sie tun. Dass sie das, was sie uns vorschlagen und was sie mit ihren
Wählern... Nein, ich meine jetzt die Wähler.
Die Wähler?
Ja,
ja, dass sie
das sind ja die wahren Mächtigen.
Ja, dass wir die da oben fragen. Hört mal zu, wie meint ihr das jetzt? Und das war, ich habe, als ich Kandidat war, 2 Beispiele dafür gebracht, dass es hapert, dass sie uns nicht genug erzählen. Und dann müssen wir Druck machen, dass sie es uns deutlicher erzählen, die Menschen, die wirklich Macht haben. Und ich habe folgende Beispiele genannt damals, als der Kanzler Schröder damals die Agenda-Politik machte, hat er auf der linken Seite des gesellschaftlichen Spektrums ganz großen Protest erfahren, auch in seiner eigenen sozialdemokratischen Partei. Aber natürlich hatte der Mann das nicht gemacht, weil er übermütig ist. Übermütig ist er auch manchmal. Aber er hat das natürlich verantwortet mit seinen Parteigremien und hat dafür Mehrheiten geschaffen, weil er dachte, hat es auch in Skandinavien gesehen, der Sozialstaat kann auch so schön und toll werden, dass ihn keiner mehr bezahlt. Oder wie ihn nur noch mit Schulden bezahlen. Und deshalb der Versuch, das zurückzuführen. Gegen, und die Gewerkschaften haben gesagt, na spinnst du? Ja, einige sind gleich aus der Partei rausgelaufen und in ein Lager gegangen, wo sie vom Systemwechsel träumen. Kannst du immer gucken, welches System meinen sie? Gibt es irgendwo eins auf der Welt, was sie schon mal hingestellt haben, was irgendwo funktioniert hat? Gibt es nicht, aber sie reden weiter vom Systemwechsel. Also dies alles hat er nicht genug erklärt. Es war schwierig und es war kontrovers. Und wenn sowas passiert, verdrücken sie sich leicht, relativ schnell. Ähnliches Beispiel. Wir schicken die Bundeswehr raus zu Einsätzen auf dem Balkan oder in Afghanistan. Das tun wir nicht wie früher, um dort Land zu gewinnen oder die deutsche Fahne zu hissen und sagen, wir sind die Größten. Das tun sie nicht, ausdrücklich nicht. Und trotzdem ist es natürlich problematisch. Wir sind eine Friedensnation. Und warum gehen wir mit? Und dann muss man deutlich erklären, weil entweder die UNO uns aufgefordert hat oder weil dort damals in Kroatien, Serbien und Bosnien, weil dort Massaker verübt werden und wir wollen nicht zuschauen. Das kann man doch erklären. Das ist doch, man muss doch nicht einen Raubkrieg erklären, sondern im Grunde Beistandsaktionen. Und das musst du so lange erklären. Und wir müssen das von ihnen einfordern. Wir haben alle unsere Abgeordneten in unserer Nähe, die wir gewählt haben. Komm, hier, triff dich mal mit uns. Hier, der Pastor lädt sie ein. Also bei uns sagt man da oben Pastor, hier sagt man Pfarrer. Der Pfarrer lädt sie ein. Erzähl uns mal, wir sind deine Wähler. Wie hast du das eigentlich gemeint? Und dann kriegen wir auch manchmal mit, wie komplex solche Entscheidungen sind. Übrigens, das ist einer der wunderbarsten Sachen, die wir haben, dass wir mal ein bisschen sozialer werden können und dann auch mal wieder daran denken müssen, dass die Wirtschaft funktioniert. Man muss nämlich, auch das habe ich erst lernen müssen und habe es in Ihrem Alter noch nicht formuliert, aber man muss schon einen sehr gut funktionierenden Kapitalismus haben, um unsere Sozialleistungen, die wir schaffen wollen, auch zu verteilen. Ja, das gehört dazu.
Was war eigentlich Ihr Motiv? Was finden Sie das Tolle? Machen Sie uns bitte, Sie haben uns jetzt so viel schmackhaft gemacht, machen Sie uns nochmal das Amt des Bundespräsidenten, völlig unabhängig vom augenblicklichen Inhaber des Amtes, schmackhaft, was das Tolle daran ist, warum wir das brauchen, warum Sie es gerne gehabt hätten. Ja, ich würde sagen, bei diesen Fernsehsendungen am Schluss hart, aber fair, kurz, also ja, die Zeit läuft.
Ich merke schon, Sie qualifizieren sich gerade, Sie möchten gerne Journalist werden. Ne?
Und das ist kein Kompliment, weiß ich aus dem Vorgespräch. Liebe Journalisten, ganz ruhig bleiben. Ja?
Deshalb trainieren Sie, wie bringe ich ihn dazu, zu einem Thema, zu dem er nicht sprechen will, etwas zu sagen.
Zu dem Thema sprechen Sie bestimmt, ich bin mir sicher.
Als ich angerufen wurde, da hat mich nicht die Lust dahingerafft, sondern ich hatte 10 Jahre lang über Verantwortung gesprochen. Und dass Freiheit der Erwachsenen Verantwortung heißt. Freiheit heißt für junge Leute, ich darf alles, die da oben können mich nicht mehr. Aber erwachsen geworden sind wir frei zu etwas und für etwas. Eine Botschaft, die unsere Heilige Schrift und die unsere Politik der Demokratie in gleicher Weise vermittelt. Und wenn ich darüber immer rede und dann ruft mich einer an und spricht vom höchsten Amt, dann kann ich nicht sagen, wäre ja ganz schön, ist aber ein bisschen anstrengend. Sondern dann muss ich sagen, wenn ihr meint, dass ich das kann, dann sage ich dazu ja. Und dann gibt es Menschen, Sie haben hier zwei Namen erwähnt. Ja, ich bin zum Beispiel ein Gustav Heinemann, viele kennen ihn ja gar nicht mehr, aber ich habe den Mann sehr gemocht, weil er so eine...
Das sind doch gelegentlich eine Meinung.
Weil er so eine trockene und auf eine fantastische Weise christliche Art hatte, ohne andere zu überfahren, hat er seinen Dienst gemacht und konnte seine Meinung auch mal ändern, hatte nur wer sich ändert, bleibt sich treu, also hat uns auch ein Vorbild geschenkt. Und wir hatten andere Bundespräsidenten, die uns in verschiedenen Phasen Orientierung gegeben haben. Und das ist eigentlich das Schönste, was man von dem Amt sagen kann, dass gerade in Zeiten, wo Menschen sich fürchten oder wo Orientierung Mangelware ist, dass da doch eine Instanz ist, die jetzt nicht parteipolitische Rücksichtnahmen machen muss. In der Machtausübung sind die Parteien, die dich gewählt haben, für dich auch verpflichtend. Ja, deren Politik vertrittst du, aber in diesem Amt ist das eben nicht erforderlich. Und das kommt sonst nicht vor in der Politik, das ist doch auch eigentlich etwas sehr Schönes.
Sie haben doch wunderbar geantwortet, oder? Vielen herzlichen Dank. Liebe junge Menschen, die jetzt hier auf dem Boden sitzen und so lange ausharren, er war auch mal jung.
Ja.
Und als er jung war, da war es schwierig, sich so in der Kirche zu versammeln wie wir heute. Er ist trotzdem, und jetzt zitiere ich ihn, selbstverständlich als Junge zu Herrn Jamas in die leerstehende Garage in unserer Straße gegangen. Auf den kargen Holzbänken saßen Woche für Woche 20 bis 30 Kinder. Der stoppelbärtige Mann erzählte dann von wunderbaren Dingen und rätselhaften Fernen. Wenn er erzählte, wichen Traurigkeit und Hunger und Kälte aus Herrn Jamas und für kostbare Minuten wurde er ein Bote. Wenn er sagte, dass Jesus nicht nur Mensch, sondern auch göttlich sei, wandelte sich die Garage zur Hütte Gottes bei den Menschen. Und Gott war in den Augen und Worten seines Zeugen. Jetzt darf ich träumen. Eine meiner wundervollen Mitarbeiterinnen hier schreibt einmal ihre Memoiren. Wir hatten es davon neulich. Als ich 16 war, schreibt sie da, machte ich in der Andreaskirche bei den Nachtschichten mit. Da kamen dann so Leute wie der Bürgerrechtler Joachim Gauck. Er erzählte von fernen DDR-Zeiten, von seiner schmerzlichen Ohnmacht und davon, wie sie gegen die Herrschenden aufgestanden sind. Da habe ich gespürt, was das bedeuten kann, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Wenn er sagte, dass er an Gott nicht verzweifelt ist, sondern im Glauben Halt gefunden hat zum Aufstehen und Hinstehen, da wurde ich wirklich das Gefühl wahr, in der Hütte Gottes bei den Menschen zu sein. Und Gott war in den Augen und Worten seines Zeugen. Ein Traum, aber sie haben uns heute Abend viele Gründe gegeben, von einer Politik zu träumen, die es sich lohnt zu betreiben. Dankeschön, Joachim Gauck.